Kapstadt sollte den ersten Tag Null im März 2018 erleben. Für diesen Tag hatte die Stadt ein paar Monate zuvor, als sie die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten erlebte, vorausgesagt, dass buchstäblich kein Tropfen mehr aus den Wasserleitungen kommen werde. Für jemanden, der irgendwo in einem Industriestaat, in einer fortschrittlichen Stadt, in einem modernen Haus im Wohnzimmer sitzt, scheint diese Bedrohung schwer vorstellbar. Heute wirken so viele Städte wie Traumvorstellungen der endlosen und auf Abruf verfügbaren Fülle für die Wohlhabenden der Welt. Doch von allen Aspekten des urbanen Anspruchsdenkens ist das selbstverständliche Voraussetzen niemals endender Wasservorräte vielleicht der größte Trugschluss. Damit bei uns Wasser aus dem Hahn, der Dusche und dem Toilettenspülkasten kommt, muss vieles passen. Wie es bei Klimakrisen so oft der Fall ist, verschärft auch die Trockenheit in Kapstadt die bereits bestehenden Konflikte. Der Kapstädter Adam Wells beschrieb diese Zeit, die endete, bevor die Stadt völlig trocken lief, in einem ergreifenden, in der ersten Person verfassten Bericht als eine opernartige Darbietung der altbekannten lokalen Probleme. Zumeist wohlhabende Weiße beklagten sich darüber, dass größtenteils arme Schwarze, von denen viele eine kleine Menge Wasser kostenlos erhalten, verschwenderisch mit diesem Vorrat umgehen würden. In den sozialen Medien wimmelte es vor Anschuldigungen gegen angeblich faule oder gleichgültige schwarze Südafrikaner, die unbeaufsichtigt das Wasser laufen ließen, und gegen Geschäfte in Slums, die geklautes Wasser verscherbelten. Schwarze Südafrikaner verwiesen auf die weißen Vorortbewohner mit ihren Pools und Rasenflächen, die sich angeblich damit vergnügten, in den Toilettenräumen der vornehmen Einkaufszentren Spülorgien zu veranstalten. Es gab Verschwörungstheorien über die Gleichgültigkeit der staatlichen Führung und eine israelische Technologie, die den Bürgern vorenthalten werde, während die Lokalpolitiker den staatlichen Behörden und diese wiederum den Meteorologen Arglist vorwarfen. Hauptsächlich um eine Ausrede zu haben, selbst nicht handeln zu müssen, wie es fast immer der Fall ist, wenn eine Gemeinschaft geschlossen auf eine Klimabedrohung reagieren muss. Auf dem Höhepunkt der Krise verkündete der Bürgermeister, dass fast 2/3 der Stadt, 64%, sich nicht an die neu eingeführten Wasserbeschränkungen hielten, deren Ziel darin bestand, den Tagesverbrauch auf 85 Liter pro Person zu begrenzen. Der durchschnittliche Amerikaner kommt auf 4- bis 5-mal so viel. Im trockenen Utah, der Mormonenstadt, die auf die Prophezeiung eines Garten Eden in der Wüste zurückgeht, verbraucht jeder Bürger pro Tag knapp 940 Liter. Im Februar schraubte Kapstadt die Zuteilung pro Person noch einmal hinab, auf 50 Liter. Und das Militär bereitete sich darauf vor, die Wasservorräte der Stadt zu schützen. Doch alle Schuldzuweisungen gegen Einzelne waren fehlgeleitet, wie so oft in Gemeinschaften, die mit den schmerzhaften Auswirkungen des Klimawandels zurechtkommen müssen. Wir neigen dazu, unsere gesamte Aufmerksamkeit auf unseren Privatverbrauch zu richten, zum Teil, weil wir diesen kontrollieren können, aber auch, weil das heute eine beliebte Form ist, demonstrativ zu zeigen, wie richtig man sich verhält. Doch letztendlich spielen diese privaten Entscheidungen in fast allen Fällen eine sehr untergeordnete Rolle und lenken uns nur von den wichtigeren Kräften ab. Geht es um unser Wasser, sieht das große Ganze so aus. Der private Verbrauch macht einen derart geringen Anteil aus, dass ein Verzicht in diesem Bereich nur bei ganz extremer Knappheit Auswirkungen zeigt. Schon vor der Dürre gab es in Südafrika laut einer Untersuchung 9 Millionen Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser. Die Menge, die benötigt würde, um den Bedarf dieser Menschen zu decken, beträgt nur 1/3 dessen, was jährlich für den Weinanbau verwendet wird. In Kalifornien, wo die Trockenheit immer wieder Auseinandersetzungen über Swimmingpools und immergrüne Rasenflächen befeuert, macht der Privatverbrauch in den Städten nur etwa 10% aus. In Südafrika ging die Krise irgendwann vorbei, durch eine Kombination aus rigoroser Wasserrationierung und dem Ende der Trockenperiode. Doch es sei ihnen verziehen, wenn sie aufgrund der Präsenz, die der Fall Kapstadt in den Medien genoss, der Meinung waren, dass die südafrikanische Stadt die erste war, die einem Tag Null ins Auge sah. Sao Paulo erging es 2015 ganz ähnlich, nach einer zweijährigen Dürre. Dort wurde ein rigoroses Rationierungssystem eingeführt und die Wasserversorgung für einige Bewohner auf 12 Stunden am Tag begrenzt, was Firmen in den Bankrott trieb und zu Massenentlassungen führte. Als Barcelona 2008 die schlimmste Dürre seit Beginn der katalonischen Aufzeichnungen erlebte, musste die Stadt Trinkwasser aus Frankreich importieren. Die Millennium-Dürre im Süden Australiens begann 1996 mit geringen Niederschlägen und verschärfte sich später, ab 2001, zu einer 8-jährigen Trockenperiode von Death Valley-mäßigem Ausmaß, die erst endete, als die Regengüsse von La Niña die Region 2010 endlich erlösten. Die Reis- und Baumwollproduktion brach um 99 bzw. 84% ein. Flüsse und Seen verdunsteten und in den Feuchtgebieten versauerte der trockene Boden. 2018 kam in der indischen Stadt Shimla, einst die Sommerresidenz der britischen Kolonialregierung, im Mai und Juni wochenlang kein Wasser aus den Leitungen. Auch wenn die Landwirtschaft oft am schlimmsten unter dem Wassermangel zu leiden hat, betrifft das Problem aber nicht nur die ländlichen Gegenden. 14 der 20 größten Städte der Welt leiden momentan unter Wasserknappheit oder einer Dürre. 4 Milliarden Menschen leben laut Schätzungen bereits heute in Regionen, in denen es mindestens einen Monat im Jahr zu wenig Wasser gibt. Das sind fast 2/3 der Weltbevölkerung. Eine 500 Millionen lebt an Orten, wo dauerhafter Mangel herrscht. Schon heute, da sich die Erde nur um 1 Grad erwärmt hat, zählt der Teil der USA, der westlich von Texas liegt und in dem man die Seen- und Grundwasservorräte anzapft, um den Bedarf zu stillen, zu den Regionen, in denen mindestens einen Monat lang das Wasser knapp wird. Das Gebiet erstreckt sich bis in den Westen Kanadas hinauf und bis nach Mexiko-Stadt hinunter. Ebenfalls betroffen sind fast ganz Nordafrika und der Nahe Osten, ein großer Teil von Indien, fast ganz Australien, beträchtliche Teile von Argentinien und Chile sowie der gesamte afrikanische Kontinent südlich von Sambia.